Ach ja, die Arbeit. Arbeit ist ein paradoxes, historisch wandelbares Herrschaftsverhältnis, das einen sinnstiftend verklärt wird. Emanzipation erfordert eine bewusste Distanzierung als Reinstrumentalisierung der Arbeit, um neue Formen des Tätigseins jenseits der Lohnlogik zu ermöglichen. So oder ähnlich steht es im Buch von Lydia Engel und ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich muss drüber reden. Es treibt mich um und ich freue mich sehr, dass Lydia Engel da ist.
Hallo.
Hallo Lydia, grüß dich.
Hallo, danke für die Einladung.
Das hat Arbeit gemacht, so ein Buch, ne?
Ja, hat's.
Ich habe so gedacht, Wortspiel, du hast, wenn man eine Hausarbeit schreibt, macht man nebenbei Hausarbeit, auch steckt überall Arbeit drin und mich macht es ja wahnsinnig, dass also diese Mehrfachbedeutung von Arbeit, auf der einen Seite brauchen wir das, um zu leben, wir müssen ja diese Brötchen und diese Miete verdienen, diese extrem hohen Mieten, das ist auch so moralisch, also wer nichts arbeitet, der ist irgendwie nichts wert, haben wir eben gehört und andererseits ist ja auch Arbeit was total Sinnstiftendes, also ich identifiziere mich damit und habe irgendwie so ein befriedigendes Gefühl, schräg, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall einer der großen Widersprüche, die du da auch schon ansprichst. Also man könnte auch sagen, auch wenn menschliche Bedürfnisse immer irgendwie gesellschaftlich gemacht sind und man da auch nicht so einen unverstellten Zugriff drauf hat, kann man ja schon auch sagen, dass Menschen gerne Sachen tun, irgendwie Sachen herstellen, daran Spaß haben, dass Menschen auch Dinge, die mühselig sind, tun, weil sie davon sich sozusagen irgendwann später eine Befriedigung erwarten oder so. Und andererseits, genau, müssen wir Dinge tun und müssen sie auf eine ganz spezifische Weise tun. Genau, und was ich in meinem Buch sozusagen kritisiere, ist diese spezifische Form von Arbeit, also die Erwerbsarbeit, so wie sie im Kapitalismus organisiert ist.
Bevor wir zu dem Buch nochmal direkt kommen, nochmal zur Sprache. Es gibt ja so ein Wort wie Arbeitsmoral. Also Arbeit und Moral zusammenzubringen und Arbeitsethik, da fängt es schon an mit der Sprache, oder? Dass die Erzählung schon so greift.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, also es ist sozusagen, ich würde sagen, in diesen Begriffen steckt auch schon drin gar nicht mehr nur eine Tätigkeit, sondern da wird sozusagen schon die spezifische Art und Weise, wie wir arbeiten, schon sozusagen gesagt, dass das ist, was Menschen machen müssen, schon immer gemacht haben, machen wollen, genau.
Dann kommt noch das Ding mit dem Fleiß dazu, ne?
Genau.
Arbeitsfleiß und so unter wahnsinniger Druck. Und jetzt, es fängt ja schon an, dich jetzt vorzustellen, ne? Du hast einen wunderschönen Namen, Lydia Engel, reicht eigentlich. Sagt eigentlich schon alles aus. Aber dann könnte ich sagen, du bist Soziologin und hast Gender Studies. Also, aber dann sagst du, nein, ich habe ja nur Soziologie studiert und Gender Studies, deswegen bin ich nicht die Soziologin. Das ist ja nicht das, worüber du dich identifizierst. Da fängt es schon an, ne, dass wir uns so sehr über die Arbeit oder über die Tätigkeit oder die Berufsbezeichnung identifizieren, oder? So richtig fest eingefressen.
Genau, und ich würde sagen, das sagt auch schon sehr viel über so die Dominanz unserer Erwerbsarbeit aus. Also, dass wir sozusagen nicht nur Sachen tun, sondern dass wir diese Sachen dann auch sind und auch unser ganzes Leben lang sind. Genau, und uns eigentlich auch nicht. Also natürlich gibt es Menschen, die sozusagen dann irgendwann nochmal eine neue Lehre machen oder auch Berufe wechseln und so weiter, aber wir sind das und eine sehr, sehr lange Zeit und irgendwie müssen wir uns darüber auch identifizieren und es ist nicht nur etwas, was man tut oder gerne macht oder mal für ein paar Jahre gerne macht.
Wahrscheinlich auch über den Tod hinaus, weil ich war letztes Mal auf dem Friedhof und auf den Grabsteinen stand dann hier Malermeister so und so, also meistens natürlich nur Männer, gell? Weil die Frauen, die haben ja keine richtige Arbeit gemacht, da war ja nur das mit den Kindern und der Hausarbeit, das ist ja keine richtige Arbeit, ne? Und dann aber da war eben der Fleischermeister und so weiter. Also selbst über den Tod hinaus eingraviert, eingemeißelt auf dem Grabstein ist dann die Tätigkeit und der, ja, krass, oder?
Ja, genau. Also in den Todes, also ich, genau, wir als WG bei mir zu Hause, wir haben auch die Tageszeitung abonniert und da gibt es auch immer noch die Todesanzeigen und da steht auch immer noch der Beruf mit dabei.
Also reden wir von der Tageszeitung, die Taz oder irgendwo allgemein?
Nee, von der OTZ, von der Jena.
Ihr habt die OTZ noch
abonniert? Ja, wir haben die OTZ noch abonniert.
Wir reden jetzt von Papier, wo man so Fisch einwickeln kann.
Und so. Ja, genau, wo man so morgens da sitzt und sie so aufklappt und dann die Kreuzworträtsel drin macht.
Das und Geräusch so. Und so, interessant. Ja. Das habt ihr noch,
ja.
Retro. Ich war ja mal in den 90ern in der WG in Hessen und dann hatten die Taz und die Bildzeitung und man lag immer auf dem Tisch.
Ah.
Und das hat auch immer so geraschelt. Warum macht ihr das? Weil das Spaß macht, das gegenüberzustellen. Also ihr habt tatsächlich noch eine Tageszeitung. Und in den Todesanzeigen stand hier dann auch der Beruf.
Ja, da steht noch der Beruf drin.
Ja, genau. Du hast das Buch geschrieben, was ja erst rauskommt, zwischen Job und Selbstbestimmung, Kritik, Perspektiven, Widersprüche. Ich hätte ja das Buch, wenn ich jetzt Verleger wäre, hätte ich das Buch, kann man noch machen, bekommen. Arbeit ist scheiße. So, dann, mhm. Und dann aber. Aber das wollte der Verlag nicht, oder? Du.
Ich, genau, also ich glaube, vielleicht kommt auch sozusagen dieser blumige Titel auch davon, dass ich halt auch schon auch natürlich aus einer akademischen Blase komme. Also ich habe Soziologie studiert, ich habe mich mit Arbeitssoziologie beschäftigt und darüber bin ich eigentlich auch zur Arbeitskritik gekommen, natürlich auch durch eigene Erfahrungen, aber genau, und deswegen ist der Titel so akademisch.
Also nochmal, du hast natürlich einen wunderbaren Namen, du hast Soziologie, Gender Studies, erklär mir bitte nochmal, was Gender Studies ist.
Gender Studies in Göttingen hieß das, also ich habe das in Göttingen studiert, heißt es tatsächlich Geschlechterforschung, also das ist sozusagen ein interdisziplinärer Studiengang, der sich mit der Bedeutung von Gender oder von Geschlecht in der Gesellschaft auf unterschiedlichen Ebenen beschäftigt.
Und Gender ist dann das soziale Geschlecht gemeint. Ja, genau. Also das muss man nochmal, es ist ja alles sehr kompliziert, also nicht das biologische, sondern das soziale zugewiesene Geschlecht?
Genau, das also es geht um die gesellschaftlichen Dimensionen von Geschlecht, also was es sozusagen bedeutet, ein spezifisches Geschlecht in unserer Gesellschaft zu haben.
Hm, genau. Wäre nochmal ein separates Thema, aber hat ja eigentlich natürlich auch mit Arbeit zu tun, mit Bewertung von Arbeit zu tun. Hat man sagt, also jetzt habe ich jetzt sehr sarkastisch und böse gesagt, dass eben das, was uns am Leben erhält, nämlich hier die Sache, wo dann die Kinder kommen und so und dann wir weiterleben und das, was zu Hause passiert, das ist ja nur Hausarbeit, das ist ja nur diese Care-Arbeit. Auch, also ich finde es eigentlich krank, dass das so abgewertet wird oder nicht gleichgesetzt wird.
Genau, das ist auch genau in dieser Logik von Arbeit oder wie wir sozusagen im Kapitalismus uns gegenseitig aufeinander beziehen, irgendwie unsere Bedürfnisse unsere Bedürfnisse befriedigen, dass es sozusagen Arbeit gibt, die wertvoller ist als andere Arbeit, genau, und dabei sozusagen die Hausarbeit abgewertet wird.
Und der Ernährer, meistens der Mann, der bringt dann das Geld nach Hause und hat dadurch natürlich auch mehr, faktisch mehr Macht und Deutungshoheit.
Genau.
Das wäre dann diese feministische Arbeitskritik, die du auch vertrittst, oder feministische Arbeitskritik, ist das sowas?
Genau, ich würde sagen, dass ich mich explizit mit der feministischen Arbeitskritik gar nicht so spezifisch beschäftigt habe, weil es mir schon sozusagen um die Kritik an der Erwerbsarbeit geht. Aber natürlich hängen dann auch Diskussionen daran, okay, warum ist sozusagen die Erwerbsarbeit so viel wichtiger als die Hausarbeit? Wo bleibt der Platz für die Hausarbeit? Was bedeutet das für Personen, die Care-Arbeit machen müssen und Erwerbsarbeit machen sozusagen? Und genau, und es geht also so um diese Ab- und Aufwertungsdynamiken, genau. Darum geht es natürlich auch.
Kommen wir nochmal zu diesem großen Paradox, der manchmal den Kopf platzen lässt. Also das sind ja auch die zentralen Thesen in deinem Buch, Arbeit als Paradoxie. Müssen, sollen, wollen. Das ist ja so, das kann ich mir gut merken, das ist einfach. Also müssen bedeutet, Menschen arbeiten, um zu überleben. Das ist ein richtig struktureller Zwang im Kapitalismus. Wenn ich nicht jetzt von Transferleistungen lebe, wird es von der Gesellschaft erwartet, und ich muss irgendwie, es muss Geld ran.
Genau.
Deswegen braucht es Entfremdete oder braucht es Lohnarbeit.
Genau, es braucht Erwerbsarbeit. Genau, also erstmal sozusagen von dem Individuum ausgedacht, wir müssen das machen, damit wir genug Geld verdienen, damit wir genau irgendwie überleben können. Genau, und natürlich ist aber auch sozusagen Arbeit oder Erwerbsarbeit für die Reproduktion des Kapitalismus überhaupt wichtig. Also sozusagen,
das ist irgendwie Mehrwirtschaft,
genau, wir müssen das erwirtschaften. Wir müssen irgendwie unsere Arbeitskraft verausgaben, die kaufen lassen, damit sozusagen die Wirtschaft wächst, sage ich jetzt mal ganz platt, damit aus Geld mehr Geld wird und immer so weiter und immer so weiter. Also es ist sozusagen ein ökonomischer, also ein Zwang, der sozusagen aus der Logik, wie Kapitalismus überhaupt funktioniert, selber erwächst, aber auch sozusagen für uns auch einen Zwang für die, also für den Großteil der Menschen, die sozusagen kein Eigentum an Produktionsmitteln haben.
Ja, genau. Das ist ja, wenn man Marx zusammenfassen, ist der stumme Zwang der Verhältnisse.
Genau.
Das ist jetzt nicht der böse Kapitalist, was man immer sagt, der Spekulant, das ist der mit dem, wir haben es ja in dem Song gehört, nicht der Typ mit der Zigarre, genau, und mit dem Zylinder. Und wenn man diesen bösen Spekulanten, den Kapitalisten mal den Kopf abschlägt, wie Franzosen haben sie ja ganz gut, oder die wegmacht und dann machen wir so schön einen grünen, menschlichen Kapitalismus, ist alles, ist Bullshit, oder?
Genau, da würde ich auch sagen, dass das Bullshit ist und dass es darum nicht geht, genau, sondern dass es sozusagen eine Eigenlogik hat, eine strukturelle Logik, der wir alle unterworfen sind.
Das ist der stumme Zwang der Verhältnisse. Leute müssen ihre Arbeitskraft verkaufen und der die Produktionsmittel hat, kann dadurch oder muss, ist sogar gezwungen. Ja. Der stumme Zwang, dem ist ja auch der Kapitalist ausgeliefert. Genau. Sobald er das Zeug hat, muss er irgendwie da loslegen und muss ausbeuten. Es fühlt sich nicht immer so an, wenn man gut Tarifverträge hat und hier im Westen fühlt sich nicht immer wie Ausbeutung an täglich, aber ist es im Grunde, weil er muss ja Mehrwert erwirtschaften.
Genau, sonst würde er ja auch im Markt, also in der Konkurrenz untergehen.
Ja. Genau. Jetzt haben wir kurz den Marx. Also das ist dieses Müssen, ist der strukturelle Zwang. Und dann kommt ja noch dazu, was ich auch perfide finde, dieses Sollen. Mhm. Der Staat und gesellschaftliche Institutionen machen Arbeit zum moralischen Imperativ. Also wer nicht arbeitet, ist irgendwie, wer halt darauf angewiesen ist, muss Transferleistung, der ist also wertlos. Also es wird schon gewertet. Das ist dieser moralische Imperativ?
Genau, ich würde auch sagen, der halt vor allen Dingen auch durch unterschiedliche Institutionen und Normen getragen ist. Und ich würde sagen, natürlich ist der auch sozusagen von diesem ökonomischen Zwang abhängig. Also es ist irgendwie auch funktional dafür natürlich. Okay. Aber ich würde sagen, dass der schon auch nochmal so eine Eigendynamik hat. Ne? Also dass man irgendwie so sagt, man ist wirklich in dieser Gesellschaft nur was wert und auch auf unterschiedlichsten Ebenen, wenn man eine Erwerbsarbeit hat, wenn man einen guten Lebenslauf hat, wenn man seine Familie ernähren kann und so weiter, genau.
Also das ist halt diese, da haben wir eingangs gesagt, Arbeitsmoral, Arbeitsethik, genau. Fleiß, diese ganze, ich war doch fleißig, ne, und habe doch gearbeitet, das steht mir doch auch zu, ne? Und dann reden wir noch gar nicht über den Kolonialismus und dass in anderen Ländern da irgendwie das die und anderen Zwängen unterworfen sind, das ist auch nochmal ein separates Thema. Und dann aber das, was ja, also das Wollen. Gibt es den freien Wollen überhaupt oder das freien Willen? Ne? Also kann man wollen oder ne? Viele identifizieren sich mit der Arbeit und suchen in ihr Sinn, obwohl sie Teil eines Ausbeutungsverhältnisses sind. Die wissen das, sind im Hamsterrad drin und treiben damit die Maschine an und könnten also steigen aus und merken, ach, ich will doch wieder rein. Also ich habe irgendwie, es ist für viele ist ja der Arbeitsalltag auch eine Gruppe Arbeits was Sinnstiftendes oder die identifizieren sich damit. Es gibt ihnen Struktur. Also das ist so, was ist denn das?
Genau, ich finde, das ist genau, das habe ich in dem Buch auch gesagt. Finde ich so ein bisschen so die problematischste Bedeutungsebene sozusagen, weil ich sagen würde, dass also wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, wir nicht so richtig, also würde ich sagen, so einen unverstellten Blick auf so die eigentliche Bedürfnisse des Menschen haben. Weil
wir können es uns gar nicht anders vorstellen.
Genau, wir können es uns schwer anders vorstellen. Und ich würde aber schon auch sagen, dass es ja trotzdem auch, man vielleicht trotzdem davon ausgehen kann, dass Leute gerne Dinge tun und vor allen Dingen, da werden wir vielleicht auch dann noch drauf zu sprechen kommen, das finde ich auch irgendwie wichtig. Natürlich hat sich ja auch unsere Arbeitswelt total verändert oder auch das, was wir mit der Arbeit verbinden und mittlerweile ist ja so Selbstverwirklichung das Ding. Also so das schillernde Wort von, was wir in der Arbeit finden sollen und ich würde sagen, natürlich wird diese Norm von Menschen aufgenommen und wird gesagt so, okay, ich muss mich da irgendwie selber drin finden, ich muss da Spaß haben, ich muss mich da verwirklichen und so weiter. Und mit diesen Hoffnungen gehen ja auch die Menschen sozusagen in ein Arbeitsverhältnis, auch wenn dieses Bedürfnis gesellschaftlich geschaffen ist.
Das heißt, wir haben das schon so verinnerlicht, dass es sich erstens nicht mehr wie Ausbeutung anfühlt, auch wenn nicht mehr so fremdbestimmt, sondern es ist halt das, was man halt tut.
Genau, also man macht's halt.
Wie geht Vati und Mutti gehen auf Arbeit. Das wissen wir von Kindesbeinen an, die gehen auf Arbeit und das macht man halt so. Das ist also so wie in der Genetik schon drin. Und von früh an wird uns das gesagt, wir müssen halt arbeiten gehen. Wir gehen dahin an diesen komischen Ort.
Genau. Und natürlich macht uns auch, also ich würde auch gar nicht sagen, dass Erwerbsarbeit irgendwie auch, also es ist immer ein Zwang, man kommt da nicht raus, haben wir auch schon festgestellt, irgendwie so mit diesem ökonomischen Zwang. Aber natürlich gibt es auch Sachen auch an der Erwerbsarbeit, die uns Spaß machen. Da gibt es einzelne Tätigkeiten, die uns Spaß machen und so weiter. Also das will ich gar nicht unterschlagen. Und ich glaube, wir müssen uns irgendwie auch mit dieser Wollenebene auseinandersetzen, weil ich glaube, so eine Kritik an Arbeit zu sagen, so ja, das ist ein ökonomischer Zwang, also ist es auch. Und dann sind wir irgendwie als Menschen so leere Gefäße und da wird dann so Ideologie reingefüllt und gesagt, wir müssen und dann machen wir das einfach. Das funktioniert irgendwie nicht. Vor allem, wenn man sich auch so, sich dann auch wirklich mal mit Studien beschäftigt, wo man Leute fragt, was bedeutet Arbeit eigentlich für dich? Warum machst du das? Was findest du problematisch an deiner Arbeit? Was macht dir Spaß an deiner Arbeit? Dass Menschen natürlich auch mit eigenen Motivationen und Bedürfnissen in die Arbeit eintreten. Und ich glaube, das ist wichtig für die Analyse von Arbeit und dann auch für die wie Leute auch zur Arbeitskritik und zur Widerständigkeit kommen.
Die Widerständigkeit, da wollte ich mir ein bisschen aufheben, ne? Aber wie wir es verweigern, ne? Man könnte ja schön akademisch hier am Tisch, können wir das ja theoretisch alles schön verweigern, ne? Aber wenn es dann ganz praktisch wird und wie man Kinder hat und Verantwortung für Familie, da ist es mit der Verweigerung, da wird es schon schwierig, ja? Das dann praktisch umzusetzen.
Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Ich würde auch nicht sagen, dass es das, also genau, ich habe mir ja im Rahmen von meiner Abschlussarbeit auch empirisch Menschen angeguckt, die auf spezifische Art und Weise Arbeit verweigern, also auch individuell. Genau, und das versuchen irgendwie diese Arbeitsverweigerung, manche nennen es bei, also genau, Karriereverweigerung sozusagen irgendwie in ihr Leben integrieren. Und ich würde nicht sagen, dass die dann so aus dem Kapitalismus ausgestiegen sind und dann haben sie ein ganz tolles Leben und sind so die widerständigen Subjekte, sondern das ist auch blöd. Also das ist auch ein Lebensentwurf mit, wo Probleme auf einen zukommen. Ja.
Das ist ja wie mit allem, wir wollen politisch uns engagieren, aber gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Da kommt dann ja schnell diese innere Moralkeule, dass ich dann, weil ich es ja alles durchstiegen habe, dann moralisch mich überlegen fühle. Ist auch so eine Falle, oder? Weil die anderen, guck mal, die knuffen noch hier und machen noch dann Rennen der Karriere hinterher. Muss man aufpassen, oder?
Ja, ich würde auch sagen, dass man da aufpassen muss und mir ist das auch, also ich finde das auch wirklich für ein, auch vor allen Dingen für eine Betrachtung, für so widerständige Praktiken, die vor allen Dingen auch erstmal beim eigenen Leben beginnen oder bei dem Individuum total wichtig, dass das einfach nicht moralisiert wird und dass halt auch gesagt wird, sowohl ein erwerbszentriertes Leben hat Probleme, aber auch eins, was es nicht, also genau, wo die Erwerbsarbeit nicht im Fokus steht. Also auch widerständige Praktiken haben immer Probleme und sind immer gebrochen und nicht moralisch überlegen. Und genau, und ich habe mich ja auch ein bisschen mit den Problemen beschäftigt, die solche Lebensstile irgendwie mit sich bringen.
Du hast richtig mit Leuten gesprochen, denn in wie war das? Wie bist du da rangekommen? Da kommt ja hier die Akademikerin und will mir, war das schwer?
Ich fand es nicht schwer. Also es ist natürlich schon auch, also ich habe den Kontakt vor allen Dingen hergestellt auch zu, also über politische Initiativen. Ich meine, es gibt ja auch neben individueller Widerständigkeit auch zum Beispiel so Kämpfe für die Aufwertung von Care-Arbeit oder Arbeitszeitverkürzungskämpfe und so weiter. Und darüber kommt man auf jeden Fall an Menschen, die gerne mit einem sprechen.
Ja. Und es geht ja auch beides zusammen. Also das heißt, Gewerkschaftsbewegung ist ja wichtig. Und man sagt, die Gewerkschaft, die wollen nur streiken und mehr Lohn. Aber im Grunde ohne Gewerkschaften, ohne diese politische Bewegung, wäre es ja alles noch viel schlimmer, oder?
Ja, ich würde auch sagen, das sieht man auch, habe ich bei den Interviews auch gesehen, dass auch partielle Kämpfe, wie zum Beispiel von Hartz IV zu Bürgergeld oder dass sozusagen irgendwie Bürgergeld aufgestockt wird oder so, dass das ja natürlich für Leute, die ihr Leben nicht auf Erwerbsarbeit ausrichten wollen oder können, partiell gut sind oder irgendwie auch Möglichkeitsräume bieten, um sozusagen auch jenseits der Erwerbsarbeit irgendwie zu überleben. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass solche Kämpfe nichts bringen oder so. Genau, aber natürlich finde ich es schon auch sinnvoll, dass vor allen Dingen auch so Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung irgendwie so eine utopische Folie von einer Posterwerbsarbeitsgesellschaft haben. Also dass es eine Gesellschaft geben kann und geben muss, wo wir irgendwie anders unsere Bedürfnisse befriedigen, außer über wir stellen Produkte für den Markt her unser ganzes Leben lang und kriegen dafür Geld.
Nun ist ja diese breite Spannweite zwischen der Revolution, wir schaffen mal den Kapitalismus ab und leben in einer solidarisch vermeintlich glücklichen Gesellschaft und das andere Ding, wo man sagt, ja, wir machen mal den Gewerkschaftskampf und setzen uns für Emanzipation ein und so weiter, das hinzukriegen, sagen, dass auch, ja, wir lassen uns über die Revolution reden, über die theoretischen Konstrukte, was könnte nach dem Kapitalismus sein, wie könnte ein Transformationsprozess aussehen, also ein System, was nicht alle krank macht und die Umwelt kaputt macht und auf der anderen Seite aber auch sich in dem System einzurichten oder zu sagen, okay, ich muss dann im Kleinen doch was machen. Alles berechtigt, oder?
Ja, ich würde auch sagen, dass das auch tatsächlich...
Geht auch nebeneinander, Entschuldigung.
Genau, ich würde sagen, es ist alles berechtigt und es geht auch nebeneinander und ich würde auch sagen, dass zum Beispiel auch solche individuellen Formen von Arbeitsverweigerung total wichtig, also eine total wichtige Voraussetzung sind für breite gesellschaftliche Bewegungen oder auch Kämpfe gegen Arbeit, weil ich schon auch, also ne, auch in den Interviews einfach gemerkt habe, dass das einfach was macht mit den Menschen, wenn man das mal selber anders erlebt, wenn man das Gefühl hat, so fühlt sich das an, wenn ich die Erwerbsarbeit nicht in den Mittelpunkt meines Lebens setze, irgendwie wären dann andere Sachen auch denkbar, irgendwie wird auch Arbeit da drin auch anders kritisierbar. Also ich würde schon auch sagen, ne, dass solche Erfahrungen natürlich auch zur Arbeitskritik und auch einer verstärkten oder radikalisierten Arbeitskritik führen können. Und Menschen, die wissen und das auch mal erfahren haben, dass es irgendwie auch anders geht und dass irgendwie Arbeit auch ein Zwangsverhältnis ist und das irgendwie auch andere Möglichkeitsräume schafft, wenn man sein Leben zum Beispiel auf was anderes ausrichtet oder irgendwie von mir aus auch einfach nur auf mehr Freizeit. Also das wäre ja, also man muss ja auch immer nicht gleich was anderes machen.
Aber nicht eben 8,5 Stunden und 40 Stunden Woche und durchlaufen.
Ja, genau, so dass das sozusagen, dass man ja solche Menschen, die das, also die wissen, dass das anders denkbar ist und anders machbar, könnte man ja auch diese Bewegungen nicht aufbauen.
Hm. Bevor wir zu diesen widerständigen Praktiken kommen, ja, Quiet Quitting, glückliche Arbeitslosen, Zentrum für Karriereverweigerung, kommen wir nochmal, reisen wir nochmal in die 70er, dieser Post-Fordismus, ne, also das sinnbildlich für den Kapitalismus ist natürlich das Fließband, ne, wir haben den Ford, ne, der,
genau.
Dann, klack, also jetzt, und dann wird, da komme ich gar nicht mehr raus, nicht mal pinkeln gehen, das Band steht nicht still und so, ne.
Ja.
Außer wenn dein starker Arm es will, aber das so. Also der seit den 70ern hat sich ja Arbeit subjektiviert. Mhm. Unternehmen fordern Selbstverwirklichung, Motivation, Kreativität und dann haben wir noch mehr Selbstausbeutung und Erschöpfung. Das finde ich ja ganz perfide. Dann engagier dich doch mal, bring dich doch mal ein. Du kannst frei, gestalte es doch mal frei und mach doch mal, du kannst dich doch in dem Job selbst verwirklichen. Und wo ist denn deine Motivation fürs Unternehmen? Mhm. Du identifizierst dich doch mit unserer Firma, oder?
Mhm.
Dann wird es richtig perfide, oder?
Ja, ich würde auch sagen, dass das da richtig perfide wird. Und also genau, ich würde nur kurz auch noch sagen, natürlich gibt es auch immer noch diese Fließbandarbeit. Also das ist für viele Leute auch immer noch so Realität. Aber für viele Personen, vor allen Dingen auch aus sozialen Klassen mit akademischem Abschluss, ist es halt mittlerweile sozusagen nicht mehr so eine industrielle Arbeit, die irgendwie auch, ne, das hatte ich, genau, ist ja auch sozusagen im, also so vor den 70ern gab es ja schon auch eher so eine Arbeitsethik oder Arbeitsethos, habe ich es da genannt, von so Pflichterfüllung, und man muss für die Gesellschaft fleißig sein und so weiter. Und jetzt gibt es ja in ganz vielen auch so Post- oder so nicht industriellen Dienstleistungsberufen ja eher so einen sozusagen, man setzt sich für die Sache ein und man identifiziert sich mit seinem Beruf und mit dem, was man da tut und findet da Sinn drin und so. Und das ist besonders perfide, weil dieser Zwang natürlich nicht weggeht. Also man sagt,
ja. Das fühlt sich nicht so als Zwang an, und aber ist trotzdem da, oder?
Aber ist trotzdem da, und ich würde auch sagen, also das kann man auch in arbeitssoziologischen Studien sehen, dass die Leute das trotzdem fühlen. Also ich meine, man kann, ich würde jetzt einfach mal kurz ein Beispiel nennen aus meinem Interview. Genau, das fand ich irgendwie total, es klingt immer so blöd, wenn man sagt, oh, das ist so spannend, weil es ist schlimm. Aber genau, dass zum Beispiel eine Person, die ich interviewt habe, so im akademischen Bereich gearbeitet hat, in so einem Bereich auch so von so Frauenforschung, und hat da in einem Projekt gearbeitet und hatte irgendwann, hat so viele Überstunden gemacht für dieses Projekt, dass sie einfach irgendwann nicht mehr konnte. Und so war so, nee, ich mach das jetzt, also ich kann nicht mehr Überstunden leisten. Und dann hat die Chefin gesagt, naja, ist dir sowas wie Gleichberechtigung gar nicht wichtig. Und also so identifizierst du dich gar nicht mit den Werten unseres Projektes sozusagen. Und das ist halt, also das ist ja, also das ist sozusagen eine Form von emotionaler Erpressung, die, ne, hat eine ganz andere Qualität. So.
Ja, ja. Genau. Ja, schönes Beispiel. Ne? Dann ja. Da kommt voll die Moralkeule, weil man ja dann bei den Werten, bei den eigenen Werten gepackt wird. Mhm. Ist dir wohl nicht wichtig. Also auch das, genau. ist ja ganz übel. Ne? Und ich habe den Eindruck, dass die Erschöpfung, die Dauererschöpfung, die Leute spüren und auch so ein Gefühl dafür haben, dass was nicht stimmt. So ein feines Gefühl. Die können das jetzt nicht so toll ausdrücken und darüber ein Buch schreiben wie du, aber sie fühlen es. Ist das auch dein Eindruck?
Ja, also ich würde sagen, dass es an unterschiedlichen Stellen fühlbar ist. Ob es dann dazu führt, dass man sich damit kritisch auseinandersetzt, ist dann auch mal eine ganz andere Frage. Genau, aber ich würde sagen, dass man das an unterschiedlichen Stellen fühlen kann, sei es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man ist irgendwie Schreinerin und möchte gerne in der Werkstatt einen guten Stuhl herstellen, der irgendwie so qualitativ hochwertig ist, aber der verkauft sich nicht, weil es irgendwie zu teuer oder so. Und da merkt man ja dann schon sozusagen Widerspruch von so, ich möchte was Gutes herstellen und oder irgendwelchen eigenen Ansprüchen gerecht werden, aber das ist dem Markt scheißegal. Aber man merkt ja zum Beispiel auch Widersprüche, zum Beispiel, wenn man beispielsweise sehr viel arbeitet, aber der Lohn so niedrig ist, dass man irgendwie noch aufstocken muss mit Hartz IV und dann halt irgendwie behandelt wird wie so, ja. So, und dann denkt man so, hey, ich mache die ganze Zeit Sachen, aber irgendwie sind die Sachen nicht gleich wert und irgendwie, also gilt es gar nicht, was ich hier mache. Und also ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche, deswegen würde ich ja sagen, dass Arbeit sozusagen auch eine Paradoxie ist, weil es ganz unterschiedliche Konflikte gibt, wo Leute das auch fühlen können.
Mhm. Diese Paradoxie, wenn man die fühlt, das ist ja so wie kognitive Dissonanz. Du hast ständig zwei oder mehrere Zustände nebeneinander.
Genau.
Entweder macht das krank, also das muss man auch aushalten können, diese ständigen, dieses Paradoxie, diese kognitive Dissonanz zu spüren. Stelle ich mir vor, dass das nicht gesund ist, oder?
Ja, ich würde sagen, dass das auf jeden Fall nicht gesund ist, aber vielleicht auch wichtig, dass irgendwie, das klingt sehr therapeutisch, aber irgendwie auch wichtig ist, das zu lernen, weil ich würde sagen, auch bei den Personen, die sozusagen Arbeit verweigern, gibt es Widersprüche oder so eine kognitive Dissonanz, die sie aushalten müssen, weil sie irgendwie von der Gesellschaft als weniger wertvoll angesehen werden, wenn sie zum Beispiel ihr Leben nicht auf Erwerbsarbeit ausrichten. Man kommt halt irgendwie aus dem Widerspruch nicht raus. Und ich glaube schon, dass es irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen, man muss dann halt einfach man muss jetzt einfach dann weiter 40 Stunden arbeiten gehen und das dann aushalten oder so. Aber ich glaube, es gibt schon immer eine es gibt immer eine Widersprüchlichkeit, die man irgendwie aushalten muss und mit der man irgendwie umgehen muss. Ja,
und es ist besser, es zu wissen und zu sagen, es ist widersprüchlich, ich bin nicht der Einzige, die Einzige, die das so fühlt. Das kann ja auch mal, wenn man schon mal therapeutisch bleiben, dass man nicht allein ist. Dieses Gefühl haben andere auch und müssen mit diesem Widerspruch auch leben. Ja. Das kann ja auch helfen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin falsch oder so. Ne? Kommt ja noch dann der Zustand dazu, dass wir so ein Kinder des Kolonialismus sind und doch auf Kosten der anderen leben, die nicht im Westen da und dann, das kommt ja auch noch dazu als Riesenpaket, wo sie sagen, das ist auch nicht gerecht. Selbst wenn wir in Europa eine gerechte Gesellschaft hinter Mauern aufbauen, kommt ja noch das andere dazu, oder? Der Kolonialismus und Imperialismus.
Ja, ja, genau. Ich würde auch sagen, dass das sozusagen vielleicht wichtig dabei ist, zu sehen, dass sozusagen diese Widersprüche nicht, dass es keine individuellen sind, weil man selbst irgendwas falsch macht oder irgendwas nicht begriffen hat, sondern dass es sozusagen auch auf Strukturen beruht, die wir nur bedingt beeinflussen können. Und ich habe das auch in meinen Interviews gesehen, dass zum Beispiel auch die Beschäftigung mit Theorie über Arbeitskritik den Leuten, also manchen von meinen InterviewpartnerInnen total geholfen hat, auch selbst auch so eine Abwertung auszuhalten sozusagen. Ich hatte so eine Person, die habe ich interviewt, der war ganz, ganz lange arbeitslos und hat irgendwie versucht, als Akademiker Fuß zu fassen, hat es aber nicht geschafft, weil es gibt übelst wenig Stellen auf sehr, sehr viele Leute. Und irgendwie hat er sich dann angefangen, auch mit so Arbeitskritik auseinanderzusetzen, auch mit marxistischer Arbeitskritik. Und dann war er irgendwann so, okay, das ist jetzt nicht hier so mein Problem, dass ich jetzt irgendwie zu dumm bin, hier einen Job zu finden, sondern ich kann das auch mal anders versuchen. Und das ist auch immer noch so einer meiner Lieblingssätze aus meiner Empirie. Irgendwann hat er gesagt, scheiß auf die Arbeit muss ja nicht sein, dass man eine findet. Und ist Hausmann geworden.
Scheiß auf die Arbeit muss ja keine finden und ist Hausmann geworden.
Ja.
Und das macht da sinnvolle Arbeit. Ja, ja.
Und,
okay, ja. Aber da sind wir doch wieder beim Buchtitel. Müssen wir nochmal überlegen. Das wäre ein bisschen lang, aber scheiß auf die Arbeit bin ja. Ja, ja, also und jetzt am Ende ist er vielleicht sogar glücklicher, wer weiß.
Genau, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall immer noch so sehr, sehr konfliktreich, weil, ne, das hast du vorhin ja auch schon angesprochen, dass sozusagen Care-Arbeit auch über alle Geschlechter hinweg, auch wenn man das als Hausmann macht, nicht die gleichen Wert besitzt wie oder nicht gleichwertig anerkannt wird wie Erwerbsarbeit. Und da gibt es natürlich dann auch so Konflikte von so, ist es überhaupt richtige Selbstverwirklichung oder hat man so sein Leben richtig geführt, wenn man Hausmann ist und so weiter, da gibt es auch dann Konflikte, die das nach sich zieht.
Ja, und dann, wenn man bei Gender bleibt, dann also Mann und Frau und so, also der Mann, ich habe das in den 80ern war ich mal zu Hause, ein paar Jahre, und dann war das auch, und was machst du dann jetzt so? Und wo ich mich dann Fragen stellen musste, was stimmt mit euch nicht? Ja, wieso?
Ja.
Und das hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten was getan, aber im Grunde so, wenn ich kenne aufgeklärte, emanzipierte Menschen, männlich gelesene Menschen, die es schwer aushalten, dass ihre Partnerin mehr verdient.
Ja.
Also mehr bekommt, nicht verdient. Ja. Also ganz, ganz komisch. Ja, es wurmt sie am Ende doch.
Ja.
So.
Ja.
Ganz komisch. Ja. Also da sind wir wieder bei dem, was so, was uns so eingeimpft wird. Also der, dass der Ernährer weniger verdient, ist schwer auszuhalten.
Ja.
Also auch, dass es so, dass das auch als fast schmerzhaft, also dass es was mit Gefühlen überhaupt zu tun hat, oder?
Mhm. Ja, genau.
Wie tief das drin steckt.
Ja, genau. Ich würde auch sagen, das ist halt einfach total tief drin, auch auf einer affektiven Ebene. Das ist auch nichts, was man durch andere Erzählungen oder einfach andere Narrative irgendwie so einfach auflösen kann, sondern das sind einfach irgendwie Gefühle, die in uns drin stecken. Und zum Beispiel, es gibt ja sozusagen einerseits die Bewegung, dass vor allen Dingen in akademischen Milieus mittlerweile auch unabhängig, ob es jetzt sozusagen Frauen oder Männer sind, sozusagen die Care-Arbeit abgewertet wird, also dass die sozusagen nicht als Selbstverwirklichungs Moment irgendwie, dass, also man sieht sich da drin nicht sozusagen, sondern es ist halt eher so die mühselige Arbeit, also dass sie sozusagen über die Geschlechtergrenzen hinweg abgewertet wird. Und dann gibt es aber auch die Bewegung, was du jetzt nämlich auch gerade gesagt hast, da gibt es eine sehr interessante Studie von Kopitsch und Speck, ist die, wenn der Mann kein Ernährer mehr ist. Genau.
Kopitsch und Speck.
Ja, genau. Und die haben sich sozusagen Paare angeguckt, heterosexuelle Paare, wo der Mann entweder arbeitslos ist oder weniger verdient als die Frau. Da wurde sozusagen auch, wurden auf so ganz, also ich finde es auch immer ein bisschen komisch, das als so witzig zu bezeichnen, aber so Männlichkeitskonstruktionen erfunden, um dann die Dominanz von dem Mann wiederherzustellen, wenn es nicht auf dieser Erwerbsarbeit.
Wenn er dieses Ernährer, diese Ernährerkrücke nicht hat, muss er sich anders männlich
seine männliche Dominanz sozusagen irgendwie aufrechterhalten und reproduzieren.
Harley Davidson oder was, so eine Lederjacke oder
ja, da gibt's nämlich, da kommen wir vielleicht auch wieder mit dem Bogen zurück zu so, dass so widerständige Praktiken, dass man da nicht mit der Moralkeule kommen soll, weil dann gab's dann nämlich zum Beispiel Männer, die gesagt haben, naja, ich bin so Künstler und ich habe mich so von der Erwerbsarbeit, ich bin so progressiv und ich finde das alles gar nicht mehr wichtig und meine Frau ist da noch drin verfangen, aber ich bin hier der freie Künstler.
Ich hab's geschafft. Ich hab eine höhere Bewusstseinsebene.
Genau.
Und meine Frau, die hat's noch nicht gecheckt so richtig,
ja,
also es tut mir leid, aber sie muss dann ab.
Also ist ja, und das finde ich schon spannend.
Ja, wirklich. Und erklär mal nochmal, was die affektive, also für die Nicht-Soziologinnen und Soziologen, was die affektive Ebene ist, finde ich auch interessant, das, was wir nicht so steuern können.
Also ich würde sagen, was ich damit, glaube ich, meine, ist, dass sozusagen der Unterschied zwischen man versteht Sachen und man fühlt sie so.
Ja. Und aus dem Affekt ist man am ehrlichsten im Grunde.
Genau, und ich würde sagen, dass, ne, also ich meine, das sieht man ja, also das ist, spielt ja zum Beispiel auch so im Feminismus voll die wichtige Rolle, dass man sagt, ich verstehe schon, warum spezifische Formen von Unterordnung blöd sind oder warum, ne, oder irgendwie so, oder warum ich, weiß ich nicht, also ich
und dann ein Teil von mir findet den dominanten Mann dann doch gut irgendwie.
Ja, entweder so, das ist jetzt vielleicht das platteste Beispiel, aber so, ne, irgendwie, dass man sozusagen oder dass man sozusagen auch in solche Muster immer wieder zurückfällt, weil sie sich richtig anfühlen.
Und ich hab's intellektuell voll verstanden, hab's durchstiegen und in meinem Affekt rutscht dann doch wieder in Sachen rein, wo ich denke, ey,
genau.
Was mache ich hier gerade?
Genau, oder zum Beispiel, ne, wenn man irgendwie, wenn man es jetzt auch so auf Arbeit zurückbezieht oder irgendwie auch, ne, auf diese Individualisierung, ich weiß, dass meine Arbeitslosigkeit zum Beispiel nicht meine eigene Schuld ist, aber ich fühle mich trotzdem abgewertet.
Das heißt,
und ich fühle mich trotzdem.
Du bist im Moment erwerbslos, du bist in so einem Zwischending und hast wahrscheinlich auch manchmal das Gefühl, ich müsste mich jetzt mal langsam oder lalala.
Genau.
Oder ein Teil von dir empfindet das als Defizit.
Ja, genau. Und das ist halt total schwer auszuhalten, weil ich weiß ja, dass es nicht so ist.
Mhm.
Ne? Und ich kann mich jetzt hier hinstellen und sagen, ja, und hier Arbeitsverweigerung und alles ganz toll und so. Aber manchmal fühle ich mich trotzdem auch schäbig, dass ich nicht arbeite.
Schäbig. Und das ist dir so, ist uns so eingeimpft worden. Ist doch krass, oder?
Ja, genau. Und ich würde sagen, dass das genau mit so einfachen anderen Erzählungen oder Verstehen halt nicht weggeht, sondern irgendwie ist das ein längerer Prozess.
Ich fürchte auch, ja. Also dann kommen wir dazu, also wir sind immer noch bei dem Postfordismus. Mhm. Moderne Arbeitsethos verlangt nicht mehr nur Disziplin, ich gehe hin, von bis, schön Stechuhr, sondern auch Leidenschaft. Also,
genau.
Dieses Identifizieren mit dem Betrieb. So, da gibt es ja auch schöne Praktiken, wo man sich dann, ich bin also Zeissianer.
Ja.
Gerade weil du aus Jena, ich bin Zeissianer. Ich sage, was bist du? Naja, die identifizieren sich mit dem Zeiss, Karl Zeiss.
Ja.
So, Zeissianer. Und Arbeit wurde romantisiert, erscheint als Lebenssinn, nicht als Zwang. Aber diese sich identifizieren mit einer Firma, das ist auch schon, da haben sie es geschafft. Also, ich weiß nicht, wer da was geschafft hat.
Aber, ich würde sagen, irgendwie haben wir es alle blöderweise geschafft.
Ja.
Ja, genau, irgendwie, genau, und das ist ja auch nicht nur sozusagen so mit dem Betrieb, sondern es können dann auch zum Beispiel so Werte sein, ne? Also wo ich so vor uns mit dem so irgendwie einen Forschungsprojekt, wo dann so gesagt wird, so ja, die müssen irgendwie, also ne, die Werte des Forschungsprojekts sind auch ganz wichtig und du machst hier eine ganz wichtige Arbeit und irgendwie, genau, also wenn dann halt auch einfach so Arbeit halt für die eigene Identität so eine krasse Rolle spielt.
Mhm. Bleiben wir vielleicht mal für einen Moment bei dieser Identität. Mhm. Das hatte ja auch, wie, was sind wir? Was bist du? Das halte ich ja immer wieder für schwierig. Ich bin ja natürlich viele Personen und viele Identitäten, aber irgendwie verlange ich es von mir selber oder wird auch vielleicht von außen von mir verlangt, was ich bin. Also die eigene Identität, dass das so eine große Rolle spielt. Hat das jetzt was mit dem Kapitalismus zu tun? Oder ist das so, dass wir als kollektive Wesen uns irgendwo zugehörig fühlen wollen, müssen, sollen?
Oh, das ist eine große Frage.
Aber ja. Ist mir gerade so eingefallen. Ja, voll. Mit der Identität so, ne? Warum wir danach suchen? Wir könnten nur sagen, wieso, ich bin halt da. Ja.
Also ich würde sagen, dass, also klar, genau, ich kann nicht ausschließen, also dass Menschen sich zugehörig fühlen wollen, das kann ich, also das, ich glaube, das ist so, das kann man auch erstmal annehmen. Ja. Ich glaube aber, dass wir auf jeden Fall mit sehr viel weniger Identitäten oder so die Verfestigung, die das auch bringt, ne, dass man dann sozusagen nicht mal Sachen ausprobiert und dann vielleicht mal irgendwie das macht und das macht oder so, sondern dass man irgendwas ist und dann muss man das halt irgendwie auch so und sein
Selbstwertgefühl,
länger.
Selbstwertgefühl, also fällt mir gerade ein, dass es ja immer verknüpft ist auch mit einem Wert, mit einer Wertung, einem Selbstwertgefühl. Ja. Wenn ich das bin, dann bin ich selbst, habe ich ein hohes Selbstwertgefühl. Wenn ich das nicht habe, bin ich irgendwie boah.
Ja, genau. Also so, genau, ich würde auch sagen, dass es so, also ich würde sagen, man kann mit weniger identitärer Verfestigung auskommen, vor allen Dingen mit weniger beruflicher Verfestigung.
Ja, also ja. Zum Beruf. Ja, da kommt noch die Ideologie dazu. Ich habe ja, als wir mit dem Radio angefangen haben, so politische Aktivisten aus Frankreich kennengelernt, die sowieso cooler drauf waren und ich sage, die haben ja ein schönes Leben irgendwie als, dann sagt die, ja, ihr müsst aufpassen. Ne? Also das Schlimmste ist, auf die Ideologie des Gegners reinzufallen, aber das Allerschlimmste, auf die eigene Ideologie reinzufallen. Ja. Das, was man so erzählt und woran man glaubt und dass das dann so, also dass man dann zu
kann
sehr
sich auch
auf diese,
verselbstständigen.
Kann sich verselbstständigen ja. Und gerade im politischen Aktivismus und dann fängt man an halt moralisch zu bewerten und kommt dann schwerer ins Gespräch dann mit anderen, die eine andere Lebenswirklichkeit haben.
Ja, genau, also genau, ich würde auch sagen, vor allen Dingen auch so bei, ne, irgendwie vor allen Dingen, wenn es darum geht, ne, irgendwie die eigene Widerständigkeit, die eigene politische Haltung oder so, dass das halt ein Prozess ist und keine Identität.
Das verstehe ich gut. Also es ist ein Prozess und keine Identität, weil es ja kann ja nie abgeschlossen sein, genau, weil sich alles sowieso drumherum entwickelt. Und ich muss mich immer wieder gucken und meine Haltung überprüfen oder meine Sicht.
Genau, und ich muss immer wieder darauf gefasst sein, dass ich nicht recht habe.
Ah, ja, das ist schmerzhaft.
Und das ist, glaube ich, aber auch wichtig, weil sonst würde man sich überhaupt nicht wirklich auf Menschen beziehen, würde ich sagen.
Also das heißt, das ist auch so ein Resilienzding, dass man die lernt, den Schmerz auszuhalten, wenn man feststellt, man hat nicht so richtig recht oder es hat sich doch was verändert.
Ja.
Ich finde, das ist das Schwerste, oder?
Ja, ich würde auch sagen, also ich glaube, ne, also auch wenn ich das jetzt irgendwie in den Kontext von dem Buch setze, da muss ich auch immer mit rechnen, dass Leute so sind, so, das ist totaler Blödsinn, habe ich gar nicht verstanden oder bin ich ganz anderer Meinung und damit muss ich mich, also genau, darauf muss ich gefasst sein.
Ja. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen, das ist totaler Blödsinn oder ich bin anderer Auffassung,
ja, das
und dann
stimmt.
Kommen wir ins Gespräch, dann können wir ja so dann plaudern und sagen, ach komm, du bist ja ganz schön radikal hier mit deinem, mit dem Quitting, wirklich Arbeitslose. Wollen wir mal zu diesen widerständigen Praxen kommen, das ist ja dann, kann ja auch, also das haben die Franzosen so haben auch gesagt, Leute, der politische Kampf muss Spaß machen. Wenn ihr verbiesterte Aktivist, dann haut es nicht hin. Es muss anschlussfähig sein und es muss auch eine Ausstrahlung haben. Ne? Und dann bin ich hier bei den glücklichen Arbeitslosen. Was sind denn das für welche?
Genau, also die glücklichen Arbeitslosen ist sozusagen eine Gruppe oder Bewegung, könnte man es vielleicht auch lernen, aus den 1990ern haben sie sich gegründet in Berlin. Und das sind genau einfach Leute, die arbeitslos sind. Und die aber sagen, ja, das Problem ist aber nicht, dass wir arbeitslos sind, sondern dass wir ohne Arbeit zu haben nicht überleben können und die ganze Zeit den Repressionen von Arbeitsamt und der irgendwie der Abwertung der Gesellschaft irgendwie ausgesetzt sind. Aber eigentlich ist Arbeitslosigkeit Und sie übersetzen es dann vor allen Dingen, das finde ich daran sehr spannend, mit Zeitwohlstand, also dass sie sozusagen eine viel größere Verfügung, freie Verfügung über ihre Zeit haben. Die sagen, das ist ja viel befriedigender eigentlich.
Ja. Du lachst jetzt schon, deswegen ist es auch nicht die reine Wahrheit, ne, weil die natürlich sich auch, das ist auch widersprüchlich, aber ja. Es klingt erstmal gut. Also glückliche Arbeitslose, weil es ja vermeintlich ein Widerspruch ist und sagen, doch, es geht. Ne? Mhm. Was ist Quit Quitting?
Quiet Quitting.
Ach, quiet.
Quiet Quitting. Ach, quiet, ja, quitting. Genau. Also so genau, das ist so, man könnte, also so, das ist ein Social Media Trend.
Aha.
Genau, auf TikTok ist das groß geworden und das ist sozusagen auch eine Form von so einer kleinen Arbeitsverweigerung, würde ich sagen. Genau, die natürlich, aber das, also setzen wir einfach bei allen Sachen voraus, die ist nicht ungebrochen und nicht unproblematisch und so weiter und begrenzt. Und
wir wollen aber genau. Aufzählen, was es so
ja, gibt. Genau. genau, und da geht es sozusagen darum, eigentlich nur noch das zu machen, was laut Arbeitsvertrag von einem, also dass man eigentlich zu der Pflichterfüllung ein bisschen
Vorschrift.
Mehr zurückkommt.
Du
genau.
Machst ja nur Dienst nach Vorschrift, ist ja auch ein, genau. Ist ja ein Vorwurf.
Genau.
Ja, aber so, ich, wieso? Na klar, ich mache Dienst und ich mache
genau.
und die, also die Vorschriften ein, das ist daran schlecht. Du machst ja nur Dienst nach Vorschrift.
Genau, und dass man sozusagen aha. Einfach sozusagen diese ganze Identifikation mit dem, ne, mit dem Unternehmen, in dem man arbeitet und mit der eigenen Arbeit so ein bisschen zurücknimmt, sondern sagt so, nee, ich mache hier so viel, wie ich brauche, aber irgendwie mein Fokus und das Schöne in meinem Leben findet nicht in der Arbeit statt, sondern woanders.
Aha, auch nicht widerspruchsfrei, aber ja. Dass wir mal wissen, was es ist. Zentrum für Karriereverweigerung.
Genau.
Wo steht das Zentrum? Ist es ein Haus oder was?
Genau, das ist ein Verein, okay. Genau, der sich so, ich glaube, genau Anfang der 2000er, glaube ich, genau das Jahr, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, gegründet hat. Genau, das Haus Bartleby. Und die, das sind vor allen Dingen, war das von einer Vereinigung, die gibt es nicht mehr, es war eine Vereinigung von KünstlerInnen und JournalistInnen, die sozusagen gesagt, die halt, also ne, auch in so Berufen waren, wo sozusagen die, es ist meine Berufung, also ne, also irgendwie so alle so künstlerischen Berufe, aber auch so Journalismus und so, ist ja sehr prädestiniert dafür,
für dass man,
genau,
und dass man, davon, ja, immer.
Genau, ja, und Wissenschaft auch, ja. Genau, und die aber so gesagt haben, so, naja, aber trotzdem ist es halt irgendwie noch ein Job und ist es halt auch immer noch Ausbeutung und wir wollen uns nicht mehr sozusagen, also wir wollen, sozusagen aus dem Hamsterrad, so haben sie es da genannt, die sind in ihrer Wortwahl, würde ich sagen, sehr, sehr pathetisch, dass die sozusagen sagen, nee, wir sagen jetzt, also genau, wir sagen, Arbeit ist vor allen Dingen ein Ausbeutungsverhältnis und sozusagen, und diese Erzählung von die Karriere ist das, was ne, irgendwie einen selbst, also die Selbstverwirklichung ausmacht und so, das lehnen wir ab sozusagen. Ja. Und wir suchen uns zwar Jobs, wo wir irgendwie gut leben können und die uns vielleicht auch einigermaßen Spaß machen, aber wir werden nicht mehr nach so einer tollen Karriere streben.
Ja, und Karriere heißt ja immer, also höher, und das ist ja, da ist ja impliziert Hierarchie sowieso und dass ich nach oben komme, und dass die unten, das wertet ja auch schon, ne, dass das, was da unten ist, ne, das nicht so gut ist.
Genau. Es ist mit Konkurrenz und Aufstieg und auch Abwertung von anderen
Aufstieg,
Leuten.
Sagt's ja schon, ja.
Genau, irgendwie so verbunden und dann halt komischerweise in diesen Erzählungen natürlich aber auch mit so einer Selbstentfaltung. Also okay. Man entfaltet sich selbst, indem man andere Leute hinter sich lässt.
Ja. Also diese Praktiken sind ja, nennt man ja so Reinstrumentalisierung von Arbeit, also bewusste Abgrenzung vom Arbeitskult, um Arbeit wieder als bloßes Mittel zum Zweck zu begreifen. Und Ziel könnte eine Gesellschaft sein, in der Arbeit in ihrer kapitalistischen Form abgeschafft und tätig sein, kollektiv, fair und existenzsichernd organisiert wird. Jetzt werde ich pathetisch. Man kann ja mal eine Vision äußern, oder?
Ja.
Es geht ja, das ist ja nicht, das ist ja okay.
Ja,
das ist wichtig. Es ist wichtig, in dem Bewusstsein, dass wir das vielleicht nicht mehr erleben, das ist vielleicht nicht, aber trotzdem, also was zu formulieren, kann auch helfen, sagen, das wäre eigentlich, das wäre schön.
Ja, ja, und ich glaube auch, dass es das auch irgendwo, also ne, wie sehr und oder wenig man das ausformuliert, das ist dann auch oft nochmal eine andere Frage, aber ich würde sagen, dass es das schon irgendwie braucht, weil erst an dieser Folie, also wenn man sagt, okay, Tätigkeiten, ob sie mühselig sind oder spaßig, man kann sich, ne, man kann anders seine Bedürfnisse irgendwie kollektiv auch irgendwie befriedigen, man kann anders tätig sein, dass ja sozusagen diese Folie, das, wie es anders sein könnte, überhaupt erst auch so öffnet für die Kritik. Also man
was
sieht,
meinst du mit Folie jetzt?
Also ich meine Folie, meine ich im Sinne von, es ist, Folie ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber sozusagen so ein Hintergrundgedanke von Gesellschaft könnte ganz anders sein oder Arbeit könnte ganz anders organisiert sein und damit gucke ich auf die bestehenden Verhältnisse und dann wären ja Sachen total absurd. wenn man
da so drauf guckt. In dem Bewusstsein, dass genau. es absurd ist, kann man dann vielleicht auch Inseln schaffen, andere Wohnformen, andere, also fängt ja bei Genossenschaftseigentum an, andere Wohnformen zu organisieren, vielleicht in dem eigenen, wer es kann, ne, ist ja auch natürlich eine Frage von Privileg, vielleicht anders, oder sich für Rechte einzusetzen und das als auch als ungerecht zu empfinden, also es halt im Kleinen dann Sachen zu probieren?
Ja, genau, das würde ich sagen und ich würde auch sagen, dass es vielleicht auch eine, also dass es das auch irgendwie braucht, um irgendwo hin zu wollen. Also so, ich kann, also irgendwie brauche ich ja auch irgendwie eine Motivation oder irgendeinen Anker, der mir irgendwie auch in so schwierigen Zeiten, die irgendwie auch so, ne, irgendwie politische Organisierung ist auch mühselig und so weiter und ne, dass man irgendwie auch durchhält und Kathy Weeks, also diese Arbeitskritikerin, auf die ich mich auch viel in dem Buch beziehe, sagt halt, wir brauchen dieses utopische Begehren, um das überhaupt durchhalten zu können und machen zu können.
Das gefällt, utopisches Begehren.
Ja.
Das ist ja, Begehren ist auch was gefühlsmäßig. Ja. Ich habe diese eine Leidenschaft für diese Utopie, finde ich sympathisch. Ich bin nicht naiv, glaube ich, dass ich das, aber ich habe das irgendwie als Begehren,
genau.
als Ziel.
Ja, und man hat da so innere Bilder und halt auch wieder genau Gefühle dazu.
Innere Bilder und Gefühle, ja, wunderbar. Und also du schreibst ja, das ist widersprüchlich sowieso, weil, was wir noch gar nicht besprochen haben, nicht jeder hat die gleichen Spielräume zur Verweigerung. Das ist ja die Klassen, auch eine Klassenfrage.
Ja. Ja.
Also wenn ich irgendwo in einem Samstag hat, in der Ausstieg nicht so leicht ist oder bestimmt, habe ich es nicht. Also ist auch eine Frage von Klassenprivilegien.
Ja, ist auf jeden Fall eine Frage von Klassenprivilegien. Und ich würde sagen auch, ne, diese widerständigen Praktiken sind auch nur für spezifische Milieus oder soziale Klassen, würde ich es lieber nennen, irgendwie machbar, aber für die halt auch wichtig. Also genau, aber nicht verallgemeinerbar auf alle.
So, ja. Und jetzt nehme ich dir mal den Mut komplett. Es endet dann im Che Guevara-T-Shirt. Also all das, was wir jetzt machen und die widerständigen Praktiken, also die Quiet Quitting Praktiken, es wird ja alles vermarktet. Der Kapitalismus hat ja diese perfide Fähigkeit, selbst den Widerstand und selbst die Kapitalismuskritik schön zu verpacken und zu verkaufen. Das heißt, all das wird dann wieder vereinnahmt durch den Kapitalismus. Schlimm, oder?
Ja, das ist schlimm und ich glaube, das ist auch immer eine Gefahr, die es gibt. Ne? Ja, also das sieht man ja auch bei so spezifischen Formen auch von Arbeitskritik. Ne? Da gibt es ja auch diesen Diskurs irgendwie zu sagen, man hat irgendwie so in der 68er-Bewegung irgendwie kritisiert, sozusagen, dass irgendwie Arbeit nur Pflichterfüllung ist, aber dass man auch Sachen machen will, die einem Spaß machen und die und irgendwie so die Gleichförmigkeit von so einer industriellen Produktion kritisiert. Und jetzt ist plötzlich die neue Norm irgendwie Selbstausbeutung, weil Selbstverwirklichung und so weiter. Mhm. Und Arbeit ist ganz sinnvoll. Also das ist ja auch eine Form von Vereinnahmung, die da stattgefunden hat. Genau, und ich würde sagen, dass das immer ein Problem ist, ne, bei diesen Social Media Trends wie so Quiet Quitting oder auch so dieses Bare Minimum Monday und so.
Was,
ne?
Für ein Ding?
Bare Minimum Monday, also dass man sozusagen am Montag nur so viel macht, wie wirklich nur möglich, also wie.
Weil das Wochenende so hart war, oder?
Nee, damit man sozusagen einfach noch einen Tag außerhalb des Wochenendes hat, wo man, also es ist quasi wie Quiet Quitting nur für einen Tag.
Ach, verstehe.
Das ist noch so ein anderer Trend, den es irgendwie in den letzten Jahren gab. Und das ist natürlich auch alles, ne, irgendwie dann. Da machen Leute auch irgendwie Geld mit, indem die sozusagen sich dann irgendwie als, oh, ich mache hier Bare Minimum Monday und dann irgendwelche Instagram-Reels oder so darüber drehen. Aber ich würde sagen, dass trotzdem das kritische Potenzial des nicht deswegen komplett verloren geht.
Also die subversiven Praktiken, muss man sich immer bewusst werden wahrscheinlich, dass sie immer wieder vereinnahmt werden, immer wieder verpackt und ein Preisschild drauf gemacht wird und so und wir das ist halt, hilft vielleicht auch einem klarzumachen, dass der Kapitalismus nicht der böse Kapitalismus ist, der Kapitalist ist mit der Zigarre und dem Zylinder, sondern ich habe immer gesagt, es ist ein Virus, schlau und schön mit einer goldenen Knarre, wie so ein Virus, der irgendwie auch attraktiv ist, weil er bringt ja auch fortschrittliche Technologien, muss man ja auch sagen, von der Medizin bis, also es hat ja auch das Leben verbessert, also das ist ein enorm dynamisches System auf der einen Seite, aber auch sehr ausbeuterisch, also wie so Virus, schlau und schön und tödlich, also wie das Leben. Also das zu verstehen, da sind wir auch wieder bei dieser Paradoxie und der Widersprüchlichkeit, dass wir das aushalten müssen, dass der Kapitalismus eben auch eine fortschrittliche Dynamik hat, oder?
Ja, genau. Ich würde auch sagen, dass man das sozusagen auch immer mitbedenken muss und Genau, und ich würde auch sagen, auch die mit diesen individuellen Praktiken, so wichtig, die ich die auch finde, sonst hätte ich mich ja damit nicht beschäftigt, die können nicht, also ne, wenn wir jetzt dabei stehen bleiben, bringt es auch nichts. Also so, ne, ich sehe das schon auch irgendwie, dass das wichtig ist, das irgendwie auch so zu kombinieren mit zum Beispiel Kämpfen um Arbeitszeitverkürzung. Genau, und das irgendwie so zu kombinieren. Genau, weil, also genau, ich glaube nicht, dass damit viel, also ich glaube, das ist wichtig, aber damit ist jetzt nicht viel gewonnen, wenn wir jetzt alle unsere irgendwie so quiet quitten. Also, ja.
Ja. Wir sind jetzt, wir drehen jetzt die Abschlussrunde, weil es ist ja mal schwierig, das Buch zusammenzufassen. Aber wir haben jetzt mal gerade mal einen Anfang gemacht und ich bin jetzt gerade mal so offen im Kopf für diese ganzen Geschichten. Man kann ja noch weiterreden, vielleicht kommst du ja auch mal wieder, würde mich freuen. Aber man kann auch zu dir kommen in die Veranstaltung, denn du wirst nach Erfurt wiederkommen.
Ja.
Und wirst ein, ja, wird's ein Vortrag werden oder genau. was machst du da genau?
Genau, also ich, es gibt ja jetzt gerade, hat die angefangen letzte Woche, die dritte Reihe Kämpfe um im und gegen den Sozialstaat, genau, die hier in Erfurt stattfindet. Und da werde ich am 21.10., also genau nächste Woche Dienstag, um 19.30 Uhr im Veto einen Vortrag halten über Arbeitsverweigerung als politische Strategie. Genau, und es ist ein Vortrag.
Mhm. Genau. In der Magdeburger Allee 180 im Veto, genau. Da ist ja auch ein Wohnprojekt, wo auch Leute zusammen was versuchen. Natürlich, du hast einen Vortrag, aber danach kann man sicher diskutieren auch mit dir.
Ja, genau. So, es wird auf jeden Fall so circa eine Stunde werde ich einen Vortrag halten und danach gibt es noch Diskussionen und Gespräch. Genau.
Du wirst dich natürlich nicht nur auf das Buch beziehen, sondern allein, also im Speziellen Arbeitsverweigerung als traditionelle Möglichkeit mit den Zumutungen des kapitalistischen Systems umzugehen, und wirst aber so die Sachen, die wir heute angesprochen haben, nochmal referieren.
Genau, also ich werde vor allen Dingen, also ich werde auch noch mal kurz eine Runde zur Arbeitskritik auf jeden Fall drehen, weil ich das wichtig finde. Aber es geht vor allen Dingen um die Möglichkeitsbedingungen und Grenzen von sozusagen diesen einzelnen Techniken, die wir jetzt gerade auch angerissen haben. Vor allen Dingen auch in Bezug auf Sozialstaat, weil der Sozialstaat natürlich auch einerseits solche Möglichkeiten jenseits der Erwerbsarbeit irgendwie zu überleben beschränkt, aber auch teilweise vielleicht sogar ermöglicht. Und um diese Frage geht es auf jeden Fall auch.
Ja, und es ist ja aktueller denn je, wenn man sieht jetzt, wie der jetzt das Bürgergeld abgeschafft, ja. Die Sanktionen, also im Grunde ist das Thema der Stunde, oder?
Ja, ich würde auch sagen, also es ist so irgendwie immer aktuell, aber gerade überraschend nochmal viel aktueller.
Überraschend schmerzhaft aktuell, ja. So. Und ja. Das ist ja auch so angstbesetzt. Ich finde, dass ja Angst, Existenzangst ja was extrem toxisches ist, ja. Dass man da gar, das ist ein, das dann so auch lähmt.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, also genau, ich finde das einfach, also genau, ich glaube, man kann das eigentlich irgendwie nicht, also man muss das eigentlich total skandalisieren, dass das sozusagen, ja genau, dass das halt einfach Existenzängste bei Leuten auslöst und dass so ganz basale Dinge wie umziehen, genug Geld haben, sein Konto nicht überziehen und so weiter, dann nicht mehr gegeben sind. Und also dass das einfach es geht auch an die Existenz von Menschen und
und an die Substanz,
genau,
oder
also, und an die, genau,
also mental.
Genau.
Und
dann, genau. Es ist jetzt nicht einfach nur so eine kleine Sorge, sondern es ist so, wie gestalte ich mein Leben oder gibt es auch, dass ich mein Leben in die Zukunft denken kann? Also das ist ja auch, ne, man kann nichts sparen und so weiter. Man ist die ganze Zeit irgendwie so den Repressionen des Jobcenters ausgesetzt. Genau, das ist auf jeden Fall ein beängstigend aktuelles Thema und ich hoffe auch so ein bisschen, dass da vielleicht auch nochmal irgendwie so Kämpfe. Also ich hoffe ja immer noch auf eine neue Arbeitslosenbewegung. Ja. Das ist mein ganz persönlicher Traum.
Ja, die Bewegung kann ja helfen. Bildet Banden, gründet Bewegungen, ja. Und ja, das wäre es ja. Und diese Ängste, du bist, welche Generation bist du? Gibt ja Gen, dieses.
Ich bin Millennial noch.
Millennial, das heißt, wann bist du geboren?
95
geboren.
Genau.
Du bist
ich bin noch Millennial.
Noch. Ja, ja, diese ganz, Zuordnung irgendwie eigenartig. Ja. Und ich merke, dass die Millennials auch Ängste haben, Existenzängste. Also ich kenne es im Freundeskreis, die sagen ja, alle, die in meinem Alter sind, die haben totalen Schiss.
Ja.
Gerade die Akademie studiert haben und so. Wieso Schiss? Ihr habt da super, halt doch super ausgebildet. Ihr sprecht mehrere Sprachen, ihr seid cool, ihr seid hochintelligent, super ausgebildet. Ihr findet doch überall was. Ja, aber wir teilen. Also je nach Leipzig in der WG, wo die Leute stehen, die haben alle Angst. Das ist doch Mist, oder?
Ja, genau. Also ich würde sagen, bei mir im Freundinnenkreis ist es auf jeden Fall so das Thema Rente, was die ganze Zeit auch immer so verdrängt wird. Also dass man so ist, so keine Ahnung, was uns bleibt. Also so, ne, irgendwie, wir studieren alle total lange, wir fangen irgendwie an mit Praktika, mit total prekären Jobs, mit Minijobs, irgendwie keine Ahnung, was da am Ende noch von übrig bleibt. Und also so, ja, ich verdränge es einfach.
Ja, das finde ich ja gut, aber ihr redet über Rente.
Ja, also mittlerweile reden wir schon über Rente. Ich bin jetzt Ende 20, dann fängt das vielleicht an, keine Ahnung, so mit 30.
Ach, ja. Okay, wo ist denn die Sorglosigkeit geblieben und dieses Blaue, wir machen mal einfach, das ist scheißegal, das ist da erst in 50 Jahren.
Ja, ich glaube, das ist der Umgang damit. Aber es ist halt sozusagen kein mal gucken, weil es keine Sicherheit gibt in der Zukunft. Mhm. Also es ist, glaube ich, eher so ein vielleicht irgendwie so eine No Future, die irgendwie dann so positiv gewendet wird, aber eigentlich ist es ja auch was Negatives. Ja. Also genau.
Tut mir leid, das ist jetzt persönlich, das wirft dich auf den Kern zurück, natürlich am Ende, dass man nicht allein ist mit diesem Gefühl, sagen, ich fühle es irgendwie, ich habe Angst, Zukunftsangst. Aber was bedeutet denn Sicherheit? Bedeutet Sicherheit, ausreichend Geld zum Leben zu haben, um die Miete zu bezahlen? Bedeutet Sicherheit, dass ich anerkannt bin und irgendwo eine Arbeit, eine Tätigkeit habe, die mich... Was heißt denn Sicherheit?
Ich glaube, ich verbinde Sicherheit vor allen Dingen mit einer Form, irgendwie zur Ruhe kommen zu können. Aha. Also, dass man so ist, so, ne, irgendwie, okay, in der Zukunft wird irgendwie meine Existenz gesichert sein. Ich werde nicht, nur weil ich mich nicht, ne, also was du jetzt auch angesprochen hast, irgendwie, oder wo wir jetzt schon viel drüber gesprochen haben, mit diesen immer wieder Leistung bringen und so, sich aufopfern für irgendwie Unternehmen oder seine Stelle, ne, dass man irgendwie sagt, ich kann halt auch einfach mal zur Arbeit gehen und muss nicht Angst haben, dass ich irgendwie kündigt werde, weil ich nicht genug Leistung bringe und mich irgendwie nicht genug verausgabt habe oder so.
Dauer, was dann so Nacken macht, ne?
Ja, genau. Und denkt, oh Gott, ja. So, und wenn ich mal am Wochenende nicht meine Mails lese, oder halt auch mal einen Tag vergesse, in meine Mails reinzugucken bei meinen ganzen projektförmigen Jobs. Und also so irgendwie, ich glaube, also genau, für mich ist die Form von Sicherheit irgendwie zu wissen, meine Existenz ist gesichert und ohne mich die ganze Zeit umgucken zu müssen.
Ja. Sicherheit können ja Schutzräume bieten, dass man zumindest immer Schutzräume hat, Orte, die man vielleicht zusammen auch aufbaut. Also es war vielleicht witzig gesagt, aber bildet Banden. Also heißt ja, dass man sich zusammentut, dass Menschen in Gemeinschaft vielleicht solidarisch was zusammen tun. Und diese Individualisierung, ich mache wieder mal so meine Backpacker-Tour und mach da und wieder zieh mal dahin, weil da ein Job ist und bin ich am Ende doch wieder allein, ist es nicht das Allersicherste oder das Sicherste, sich in einer Gruppe zu engagieren, in einer familiär, sozial, also sich zusammenzutun, eine Gruppe oder eine Bande zu bilden?
Ja, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall, also für mich sind es immer die Freundinnenkreise, weil die einfach so, ne, die für mich persönlich die frei gewählteste Form des irgendwie Zusammenlebens
aber
sind.
Aber ist die also verbindlich? So, also es gibt ja Leute, die sagen, wir haben so viele Freundinnen, auch wenn es mir mal scheiße geht oder wenn ich ein Problem habe, bin ich plötzlich nicht, wenn ich traurig bin, bin ich nicht mehr so die coole Lydia. So,
ja, ne? Nee, ich meine das schon in Form auch so für also füreinander sorgen, in irgendwie so verbindlichen Freundschaften, auch verbindlichen WGs. Aha. Also für mich sind auch so WGs auch so ein Ding. Genau, aber das macht halt jetzt auch nicht so viel, na, dann kommt dann halt wieder so der Zwang rein. Und ich glaube auch manchmal, dass es so, natürlich man sich auch so sozial so eine Sicherheit geben kann, aber wenn man halt eine WG ist von 5 Leuten, die irgendwie im prekären Wissenschaftsbetrieb arbeiten, also ne, das ist auch schwierig. Das ist auch begrenzt, würde ich sagen, dieser Sicherheitsraum.
Ja. Aber wir halten mal den Gedanken, das kann ja was sein, ne? So ein Bandenbild und verbindlicher sein und die im familiären Sinne füreinander zu sorgen. In dem Bewusstsein, ich übernehme auch Verantwortung für andere. Also ich habe immer gemerkt, dass mir das hilft, wenn ich Verantwortung für andere übernehme, ist dann das Leiden, der Druck nicht so groß, weil ich tue was für andere, kriege dann auch was zurück und dann habe ich dann auch vielleicht, wenn es mir mal schlecht geht, ich auch so dieser Grund familiäre Gedanke ohne so ein Oberhaupt. Ne? Das braucht es ja nicht hier, den Paternalisten, den können wir mal wegmachen.
Genau, ja. Ja, ich würde auch sagen, ich glaube auch so, das habe ich auch in meinen Interviews gesehen, die ich mit den ArbeitsverweigererInnen geführt habe, dass so soziale, verbindliche, also ne, auch PartnerInnenschaften, romantische PartnerInnenschaften, aber auch FreundInnen, die sich irgendwie gegenseitig auch mal irgendwie unterstützen oder nicht mal, sondern regelmäßig irgendwie verbindlich unterstützen, dass das und auch gleichgesinnt sind irgendwie in der politischen Ausrichtung, genau, dass das den Leuten auch total geholfen hat, auch so eine Karriereverweigerung sozusagen länger durchzuziehen.
Ja. Ich bin gespannt auf dein Buch, denn das kommt ja erst im
Dezember.
Mhm. Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, das kann man so unter den unter die vielen den Gabentisch oder was haben wir noch, Weihnachtsbaum legen, was auch immer. Arbeitsverweigerung als politische Strategie, und wer dich kennenlernen möchte, kann das gern tun. Am 21.10. Dienstag war es, ne?
Genau.
19.30 Uhr im Veto in der Magdeburger Allee 180 in Erfurt. Du wirst über dein Buch sprechen, über Arbeitsverweigerung als Möglichkeit, den Zwängen zu entfliehen. Eine Möglichkeit, das Ganze hier in Erfurt. Lydia, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute für dein Buch. Und
danke.
Vielleicht, wenn du wieder was Neues gemacht hast, kommst du bitte gerne wieder.
Ja, danke für die Einladung.
War mir eine große Freude, und alles Gute für dich.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.